Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ist Dienstag, der 14. April im Jahre des Herrn 2020 und es läuft die 15. Folge von Standardantwort, keine Ahnung, der Podcast von Klaus Kusanowski. Ich hatte beim letzten Mal angekündigt, dass ich mal ein Interview kommentieren möchte, das der Bason Brock dem Deutschlandfunk gegeben hat, das dort am 11. April veröffentlicht worden ist unter der Überschrift Optimisten sind Volksverdummer. So heißt es. Bason Brock über die Corona-Krise, Optimisten sind Volksverdummer. Solche Überschriften ist er unglücklich gewählt. Solche Überschriften versuchen immer zu unterstellen, dass das irgend so eine Art Zentralaussage dessen gewesen ist, was der Befragte da geäußert hat. Und in genau dem Fall haben sie ganz grob daneben gegriffen. Es ist keine zentrale Aussage dessen, was der Bason Brock da gesagt hat. Aber so arbeitet, man sieht genau so, an diesem Beispiel sieht man sehr schön, wie Massenmedien arbeiten, nicht wahr? Sie sagen nie, sie schreiben niemals etwas Richtiges und niemals etwas Falsches, sondern nur irgendetwas, das sozusagen ins Auge springt. Man kann dann von dem nicht einfach sagen, es stimmt nicht, sondern ja, gesagt hat er es. Ne? Auf solche Dinge lassen sich Massenmedien immer an, die sagen, ja, so hat er es aber gesagt. Aber der Kontext ist ja dann doch wichtig und er hat 20 Minuten lang Auskunft gegeben. Und das alles auf so einen Satz zu reduzieren, ist dann doch ziemlich grob. Aber gut, so funktionieren Massenmedien. Nie ganz richtig und nie ganz falsch. Mir ist das deshalb aufgefallen, weil das, was der da sagt, der Bason Brock, sich deutlich von dem unterscheidet, was alle anderen gesagt haben. Bisher zumindest, soweit ich das beurteilen kann, von befragten Soziologen oder Philosophen oder wer immer in dieser Welt wichtig und klug ist. Und das unterscheidet sich sehr deutlich davon und ist, so möchte ich das sagen, wirklich sehr gut geeignet, sich damit etwas näher zu beschäftigen, weil es sozusagen, es enthält einfach sozusagen Lernstoff oder Lehrstoff. Und ich bin nun Opportunist genug, sozusagen mich daran festzubeißen. Was ich noch sagen möchte, und auch für den Fall, dass der Herr Bason Brock zuhört, wir haben uns vor ungefähr anderthalb Jahren, ich glaube, es war im Oktober 2018 mal getroffen, mal mit einer Gruppe waren wir mal da in der Denkerei. Da ist es dann aufgrund einer Banalität zu einem kleinen Streit gekommen, der etwas laut geendet hatte, wegen einer sehr banalen und nicht weiter interessanten Sache. Also um es zu sagen, diejenigen, die dabei waren, wissen, wovon ich rede. Diejenigen, die nicht dabei waren, fragen sich, was passiert ist. Ich bin gerne noch bereit, darüber zu reden, aber nicht jetzt. Kurz, es ist passiert, dass der Herr Brock mich wegen irgendeiner völlig harmlosen Bemerkung, die so dumm nicht einmal war, mich da beschimpft hat, grundlos. Er hat mich sozusagen mit einer kleinen Beschimpfungstirade überfallen. Ich habe mir das gefallen gelassen. Naja, und dann ist es, aufgrund, weil es eine Gruppe war, ist es dann ein bisschen eskaliert. Er hat mich dann beschimpft und so, hat mich dann blöden Dummkopf genannt und alles Mögliche. Ich habe, ich nehme ihm das nicht übel, mir soll das recht sein. Ich weiß nicht, ob ich Herrn Brock nochmal wieder treffen werde, wenn ich es nochmal tun sollte. Ich habe keine Lust darüber, nochmal mit ihm zu reden, weil man ja doch sieht, dass das, was er zu sagen hat, ist was Kluges, ist was Wichtiges. Und da bin ich dann Opportunist genug und dann zu sagen, okay, egal was passiert, was passiert ist, so empfindlich bin ich da nicht. Es gibt was zu lernen, es gibt was zu verstehen. Und das ist wichtiger als diese Albernheiten. Außerdem, Herr Brock ist Provokationskünstler. Und ein Provokationskünstler darf sowas. Ja, also, und ich möchte noch was sagen, ich möchte das kommentieren, was der Herr Brock da gesagt hat in diesem Interview, und ich will sozusagen nicht ihn mit Namen nennen, sondern ich will sozusagen das, was er gesagt hat, sozusagen einem Pseudonym zuordnen, und er hat ein wunderschönes Pseudonym, nämlich der Schwätzer, so ist er wohl zu seinem Spitznamen gekommen, so habe ich das bei Wikipedia gelesen, Bason, der Schwätzer. Wohl eine Spitznamenzuweisung eines Lehrers von ihm. Lehrer machen so etwas gerne. Der Schwätzer. Ich möchte das deshalb unter diesem Pseudonym zusammenfassen, was er gesagt hat, weil ich nicht so naiv bin zu glauben oder plausibel zu machen, dass ich jetzt derjenige bin, der sagen könnte, was der Herr Basonbrock da gemeint hat, als er das gesagt hat. Ne? Nein, nicht was er eigentlich gemeint hat, denn was er eigentlich gemeint hat, hat er gesagt. Er kann nichts anderes tun, als das zu sagen, was er sagt. Und wenn dann jemand kommt wie ich und sagt, ich sag jetzt mal, was der eigentlich gemeint hat, dann rede ich nicht über ihn, sondern eigentlich über mich selber. Übrigens, aus diesem Grund ist es mir auch aufgefallen. Da ich also sozusagen auch damit immer, also wenn ich über einen anderen spreche oder über die Aussagen eines anderen spreche, auch immer über mich selber spreche, würde ich das gerne unter einem Pseudonym fassen, nämlich der Schwätzer. Ich will also im Folgenden nur noch von dem Schwätzer sprechen, denn es kann sein, dass ich damit selber gemeint bin. Und zwar geht es ja bei dieser Corona-Krise darum, also was ist da eigentlich zurückliegend passiert, mal über nachdenken darüber, was ist zurückliegend passiert und was womit können wir rechnen? Also es geht um die Frage Vergangenheit und Zukunft, was ist zurückliegend passiert und worauf kann man sich in Zukunft einstellen? Und in diesem Zusammenhang nun am Anfang kommt er zunächst dazu, der Schwätzer, von der alttestamentarischen Prophetie zu sprechen und erläutert kurz, was das war.
Das ist die älteste vermittelte Kulturtechnik der Prophetie, nämlich zu sagen, alles, was gegenwärtig ist, ist in einer bestimmten Weise so entstanden, hätte aber auch anders entstehen können, wenn die Schlacht verloren gegangen wäre, wenn das Volk durch eine Seuche dezimiert worden wäre, wenn die Ernte schlecht ausgefallen wäre etc., dann wäre die Geschichte anders verlaufen. Nun weiß man, dass alles, was real ist, nur ein kleines Ausschnittchen aus einer unvergleichlich viel größeren Zahl von Möglichkeiten ist. Prophetie im alttestamentarischen Sinne bezieht sich also auf viele der Möglichkeiten, die hätten realisiert werden können, nicht aber realisiert wurden aufgrund eben solcher Zufälligkeiten. Und man bezieht dann diese gegebenen Möglichkeiten in die Zukunftsvorstellung ein. Das heißt, in der Zukunft realisiert sich immer auch das, was als Möglichkeit in einer jeweiligen Gegenwart auf der Grundlage einer notwendigen Entscheidung an einem bestimmten Tag zur bestimmten Stunde muss entschieden werden, nicht zur Zuge kam. Aber im Laufe der nächsten 10, 15, 20 Jahre kommen alle die Dinge wieder zum Zuge, die als Möglichkeiten im Raum stehen und auf die kann man sich orientieren. Und dann ist eine vernünftige Prophetie, rechnet mit der Möglichkeit. Rechnet damit, dass es eine Seuche geben kann. Rechnet damit, dass der Verkehr nicht flüssig organisiert werden kann, weil durch den Erfolg der Güterproduktion auf der Straße etc. der Verkehr nicht mehr berechenbar ist und so weiter. Das heißt, es rechnet mit den anderen Möglichkeiten, die ihr euch durch eure Entscheidung glaubt, vom Halse gehalten zu haben. Aber in der Geschichte ist es so, dass nichts ausscheidet durch die Wahl von irgendwelchen Potentaten. Das ist eine Zufallsentscheidung über bestimmte Aspekte dessen, was der gerade im Kopf hat oder was der im Bett hat oder was immer. Und das reicht nicht hin, um sich auf die Gesamtheit der Möglichkeiten, die in einer Zeit gegeben sind, zu orientieren. Und das ist das, was die Prophetie im alttestamentarischen Sinne ausmacht. Rechnet mit den anderen Möglichkeiten, das ist alles.
Rechnet mit den anderen Möglichkeiten, denn niemals ist in einer Situation alles gesagt worden, niemals ist alles mit einer Entscheidung erfasst worden, niemals ist sozusagen alles geklärt worden, sondern es werden Dinge herausgewählt durch Entscheidung, durch Beratung, die sich als ordnungsfähig erweisen, die sich als anschlussfähig erweisen, die sich als etwas erweisen, worauf sich Aufmerksamkeit richtet. Die Handlungsmotive, dass er Handlungsmotive erzeugt, die Folgewirkungen haben. Aber damit ist nicht alles passiert. Und solche Fragen stellt man sich spätestens dann, wenn unerklärliche Krisen passieren oder Krisen, die überhaupt erstmal Fragen zulässig machen. Und dann stellt man dann so die Frage, wie konnte es denn kommen? Und wenn man dann ein ganz naives Ursache-Wirkungsschema anwendet, dann landet man eigentlich immer nur in Fragen, wer ist eigentlich schuld und wer hat das verursacht und wen muss man dafür bestrafen? Und das ist eine durchaus wenig aufgeklärte Betrachtungsweise. Eine viel aufgeklärtere Betrachtungsweise ist das, was der Schwätzer in Bezug eben auf die alttestamentarische alttestamentarische Prophetie erläutert. Er sagt, das ist eine ganz intelligente Art und Weise, Geschichte zu betrachten, indem man nämlich sagt, es hätte auch anders kommen können. Und jetzt schauen wir mal, was wir sozusagen, was in den letzten 2 Generationen, 3 Generationen, je nachdem, welche Zeiträume da in Frage kommen, was übersehen worden ist, was auch hätte gesehen werden können. Und jetzt deuten wir daraufhin mal die Quellen bzw. die Überlieferung. Das heißt, das ist eine Betrachtungsweise, die sich sehr von dem, also eine Geschichtsauffassung, die sich sehr von der Geschichtsauffassung unterscheidet, die wir kennen. Wir kennen eine durchaus im Vergleich dazu recht primitive Geschichtsauffassung, die Beobachtung bzw. die Vermutung plausibel machen möchte, dass es gibt eine kausale Kette von Verknüpfungen und am Anfang stehen Handlungen, am stehen Motive, stehen Absichten und darauf könnte man das ursächlich zurückrechnen und dann weiß man, was geschehen ist und dann könnte man nur auf dürfe man auch auf diejenigen zeigen, die schuld daran sind. Und dann könnte man daraus lernen. Und das Interessante ist ja, dass man genau das nicht tut. Man lernt nämlich nichts daraus. Das ist das, was der Schwätzer im Folgenden im Interview noch weiter ausführt. Wenn man nämlich das so auffasst, dass es sozusagen nur eine kausale Kette von Ereignissen gäbe, ja, dann kann man aus der Geschichte eigentlich gar nichts lernen. Man kann erst dann etwas daraus lernen, wenn man etwas tut, was uns ja mehr oder weniger verboten ist oder nicht verboten im strengeren Sinne, also im juristischen Sinne verboten, aber doch im Sinne einer Gelehrsamkeit, nämlich kreative Quellenkritik zu betreiben oder, wie ich es nennen würde, eine paranoische Quellenkritik. Also keine paranoide, sondern eine paranoische Quellenkritik, die nämlich sagt, die unerklärlichen Ereignisse, mit denen wir es gerade zu tun haben, die Fragen aufwerfen, auch dann, wenn sie Angst machen, auch dann, wenn sie Verzweiflung hervorrufen, auch dann, wenn sie furchterregend sein mögen, oder auch andersherum, wenn sie schön sind, wenn sie überraschend sind, wenn sie Freude bereiten. Auch in dem Fall kann man sich fragen, kann das vielleicht sein, dass uns das nur deshalb so überraschend oder unerklärlich erscheint, weil wir nicht alles begriffen haben? Also kann es vielleicht sein, dass in den zurückliegenden Jahren, Jahrzehnten, in den zurückliegenden Generationen nur etwas übersehen wurde, also blinde Flecken, dass also in der Überlieferung selber blinde Flecken enthalten sind, die von den nachfolgenden Generationen sozusagen übernommen worden sind. Und wenn man das vermuten kann, ja, dann könnte man nochmal die alten Schriften herausholen, die alten Texte herausholen und mal die Vermutung äußern, dass damals schon, also zu einer Zeit, als sozusagen die Verfasser dieser Schriften gelebt haben und mit denen man sich nicht mehr unterhalten kann, dass die schon etwas geahnt haben oder etwas gewusst haben, das wir nur in der Folge übersehen haben. Und dann könnte man daraufhin im Lichte dieser Frage genau die Quellen studieren. Und das ist dann eine andere Art der Quellenkritik, die dann eben nicht versucht, irgendeine Wahrheit, historische Wahrheit herauszufinden, die sich nur als eine kausale Verknüpfung erweist, sondern eben als eine Möglichkeit. Kann es sein, dass sozusagen in der Folge ja Verkettungen sich ereignet haben, die nur etwas Bestimmtes nicht sehen wollten? Kurz, der Schwätzer will sagen, die Überlieferung kennt Beobachtungslücken. Und diese Beobachtungslücken lassen sich nicht aufdecken, wenn man meint, mit historisch richtig oder historisch falsch, wahr oder unwahr, die Dinge aufklären zu können. Kann man es eben nicht. Wo aber genau das geschieht, wo also man meint, mit richtig und falsch, mit wahr und mit unwahr, mit berechtigt oder unberechtigt, die Dinge klären zu können, landet man eigentlich immer nur ja in einem Zirkel von Verdruss, der sich selber sozusagen bestätigt. Man macht sich selbst die Welt unerklärlich. Und in der Folge sind dann Systeme, also soziale Systeme, insbesondere wenn sie vermachtet, also wenn sie Vermachtung organisieren, und das ist ja genau mit unserer Geschichtsschreibung passiert, wenn sie auch noch vermachtet ist und Vermachtung vermachtet ist, führt das zu Korruption. Und Korruption heißt hier also durch sich selbst korrumpiert. Die Systeme korrumpieren sich durch sich selbst und lassen nur schwer zu, dass das, was passiert ist, so nicht hätte passieren können und dass diese Annahme von Kausalität selbst eigentlich nur ein blinder Fleck ist, also die Behauptung, dass es kausale Zusammenhänge gibt, dass diese selbst nur auf einen blinden Fleck verweisen. Und deshalb eben eine andere Betrachtungsweise rechnet mit den anderen Möglichkeiten. Und wenn man das wiederum ernst nimmt, rechnet mit den anderen Möglichkeiten, dann kann man daraufhin auch eine Zukunftsprognose stellen, eine Prognose, die dann nämlich sagt, ich entscheide so und so, wenn ich dazu in der Lage, also wenn ich in der Situation wäre, wenn ich darauf angesprochen wäre, aber wenn ich gleichzeitig damit rechne, dass die Dinge, dass ich die Dinge eben nicht überschauen kann, dass ich unvollständig informiert bin, dass die Dinge undurchschaubar sind, denn das sind sie, dann kann man zugleich es ermöglichen, dass auch andere Dinge realisiert werden können, damit für den Fall, dass tatsächlich Engpässe passieren, man sozusagen ausweichen kann. Also man dann sozusagen noch eine zweite Möglichkeit hat oder eine dritte oder eine vierte und niemals nur eine. Wo aber Systeme sich selbst als alternativlos soziale Systeme ihre Entscheidung als alternativlos präsentieren, kommen sie sozusagen aus der Verstrickung von Schuld und Sühne niemals hinaus oder sind sie immer dazu verdammt, dieselben Fehler zu begehen. Und der Schwätzer meint nun, das sei eine Dummheit. Und das hört sich bei ihm so an.
Wenn ich eine Prognose stelle, dann gucke ich mir an, welche Möglichkeiten gibt es. Und zum Beispiel das Phänomen der Vorsorge. Wir haben nicht damit gerechnet, aus Machtarroganz, aus kapitalistischer Überlegenheitsarroganz, aus Durchsetzungsarroganz, Kapital schafft alles, auch Viren, eben nicht einmal versorgt zu sein mit Schutzkleidung und Atemmasken, weil wir mit dieser Möglichkeit nicht rechnen. Das aber ist das Zeichen der Dummheit. Wer mit den Möglichkeiten nicht rechnet, ist prinzipiell dumm und kein Politiker und auch kein Unternehmer und kein Entscheider, sondern einfacher Bankspieler.
An dieser Stelle hätte eben der Redakteur beim Deutschlandfunk bemerken können, dass nicht das Insistieren auf die Dummheit der anderen das ist, was der Schwätzer zum betonen will, sondern er will betonen, rechnet mit den Möglichkeiten. Also das wäre für eine Überschrift für dieses Interview, also im Sinne einer zentralen Aussage, viel besser geeignet. Ne? Rechnet mit den Möglichkeiten und nicht etwa rechnet zuerst damit, dass die anderen dumm sind. Aber wie kommt er dazu? Wie kommt er denn dazu, hier an dieser Stelle von Dummheit zu sprechen? Und das hat einen berechtigten Grund. Der Grund ist das, was ich bezeichnen würde als soziale Mitwirkungs- und Verständigungszusammenhänge, die sozusagen darauf festgelegt sind, in ihr eigenes Gegenlicht zu gucken. Das möchte ich kurz erklären. Du kennst das Gegenlichtphänomen, du guckst in das Licht hinein und wenn du in das Licht hineinguckst, siehst du nichts mehr. Du bist praktisch, weil zu hell ist, oder so könnte man das sagen, weil du geblendet wirst vom Licht, weil es zu hell ist, sieht man praktisch nichts mehr. Und dieses Gegenlicht wiederum, das ist sozusagen nur ein sprachliches Symbol für den Erfahrungsschatz, den sich, sagen wir in dem Fall, ein Wissenssystem über einen längeren Zeitraum angehäuft hat, den Erfahrungsschatz. Und das ist jetzt das Interessante daran, wir haben ein Wissenskonzept, das immer wieder sagt, man könne, wenn man von zuverlässiger Erfahrung spricht, man könne das aus der Vergangenheit kennen und man könne daraus Schlussfolgerungen für die Zukunft ziehen. Die Tatsache aber, dass das überhaupt nicht gelingt, führt dann zum Beispiel im politischen System, wo Wissen auch eine Rolle spielt, kein wissenschaftliches Wissen, aber auch da spielt Wissen eine Rolle, beziehungsweise da spielt Erfahrung eine Rolle. Das führt dann irgendwann dazu, dass sie sagen, wir verlassen uns nur noch auf das, was wir sowieso immer tun, weil nur das Einzige ist, was wir sozusagen noch einigermaßen anschlussfähig tun können, nämlich einfach weitermachen, weil nämlich alles andere immer nur auf Möglichkeiten verweist, die wiederum kritisierbar sind. Man muss sich ja nun wirklich vorstellen, dass dieses politische System ständig sozusagen vom Gegenfeuer der Kritik, dem Gegenfeuer der Kritik ausgesetzt ist und natürlich lange und leider auch sehr schmerzhaft lernen musste, sich darauf einzulassen. Und das führt dann dazu, dass die Politiker im Grunde genommen sagen, redet ihr doch, was ihr wollt, wir reden nur noch, was wir wollen. Und was immer du sagst, ich sag auf jeden Fall was anderes. Das kann man im Wechselspiel zwischen Politikern und Journalisten kann man das genau beobachten. Journalisten stellen genau solche Fragen, die Politiker, von denen sie vorher wissen, dass Politiker sie nie beantworten werden, weil die immer was anderes sagen. Und Politiker wissen schon, welche Fragen so gestellt werden, weshalb sie vorher schon wissen, dass sie so nie darauf antworten werden. Politiker beantworten die Fragen von Journalisten nicht, das kennen wir alle. Weil sie nämlich sagen, egal, wir können nur machen, was wir machen können. Und das hängt damit zusammen, dass sie sozusagen einer generationenlang inzwischen Rechtfertigungs- und Kontrollzwängen unterliegen, gegen die sie selber nicht mehr skeptisch sind. Sie müssen immer Auskunft geben, können das aber nicht plausibel machen, weil man ja auch immer alles anders sehen kann. Also sagen sie, egal, Tür zu, Fenster zu, Licht an und jetzt tun wir nur noch, was wir immer tun. Beim Beim Schwätzer heißt es dann, das ist Dummheit. Das kann man sehr wohl so nennen. Das ist in anderer Formulierung und in einer anderen Betrachtungsweise etwas Ähnliches, was in der Kunst passiert oder auch in der Wissenschaft passiert. Da ist es eine spezifische Form von Dummheit, die man nämlich auch aus der griechischen Mythologie kennt. Das ist der König Midas. Von König Midas weiß man, dass der dumm ist, deshalb, weil er landet irgendwann in der Dummheit, dieser König Midas. Und zwar deshalb, er ist von den Göttern dazu verurteilt worden, dass alles, was er anfasst, Gold wird. Ne? Also alles, das heißt ja so viel wie alles gelingt ihm immer. Alles wird zu Gold, was er anfasst, auch die anderen Menschen, die er anfasst. Und dadurch wird er einsam und er versteht eigentlich überhaupt nicht, dass ihn das dumm macht. Weil er sozusagen ganz blind auf seinen eigenen Erfolg festgelegt ist. Und genau daran scheitert er dann irgendwann. Irgendwann hat sich alles in Gold verwandelt, dann ist er zwar der Beste und der Klügste und der Reichste und alles Mögliche, aber er ist einsam und dumm. Etwas Ähnliches kann man in der Kunst beobachten, da ist alles Kunst, was Kunst ist. Alles, was ein Künstler macht, ist Kunst, egal was er macht. Und sei es noch so abwegig. Es muss nur ein Kontext aufgerufen werden, in dem ein Künstler aufschlägt und was auch immer er dann tut, das ist Kunst. Das ist in der Wissenschaft ähnlich. Da ist alles Wissenschaft, was Wissenschaftler machen. Es muss nur noch referenzierbar sein, dass irgendwo eine Institution ist, also ein Forschungsinstitut, das von irgendeiner anderen Stelle aus Geld gegeben worden ist, das an einer anderen Stelle wiederum das publiziert worden ist, also in irgendeinem renommierten Verlag oder so. Und dass an irgendeiner anderen Stelle wiederum ein Amtmann, also ein Professor, da einen Stempel drauf gedrückt hat, dann ist das Wissenschaft. Was auch immer sonst da drin geschrieben steht, das weiß dann auch irgendwann keiner mehr, weil sie verlängern ihre Publikationslisten und dann gilt, Wissenschaft ist das, was Wissenschaftler machen, egal, und dann machen wir weiter. Und etwas Ähnliches gilt in der Politik auch. Ne? Auch da ist alles, politisch ist da alles, was die machen. Sie spezialisieren sich darauf, eben immer nur das zu machen, was sie bisher gemacht haben, nämlich einfach weitermachen. Ein anderer Ausdruck dafür ist der, den ich vor einiger Zeit mal bei Twitter geschrieben habe. Politiker ist darauf spezialisiert sozusagen, weil sie Krisen nicht beenden können, weil sie nicht klug draus werden können, einfach nur immer zu betäuben. Also sie betäuben ein Alarmsignal nach dem anderen, indem sie es einfach nur ausstellen. Ne? Es tötet eine Alarmsirene, Achtung, Finanzkrise, tatütata, und dann suchen sie ganz schnell nur den Knopf, wo man draufdrücken muss, um das zu beenden, den Alarm, um sich dann sozusagen der nächsten Krise zuzuwenden, nämlich Staatskrise. Dann lautet auf einmal tatütata, jetzt Staatsschulden, Achtung, der Euro ist in Gefahr, und jetzt suchen sie wieder ganz schnell Verhandlungen auf und irgendwelche Verständigungszusammenhänge, um sozusagen dieses Alarmsignal wieder zu unterdrücken, auszuschalten und dann warten. Und dann leuchtet nämlich schon das nächste Tatütata-Signal auf, nämlich Flüchtlingskrise. Dann wieder schnell los und jetzt müssen wir wieder das Alarmsignal unterbrechen und dann taucht das nächste Alarmsignal auf und so weiter. So rennen sie sozusagen von einem Alarmsignal zum anderen und betäuben eigentlich immer nur oder stellen das eigentlich immer nur still, die Krisen. Das können sie tun, weil sie eigentlich im Grunde genommen schon immer wissen, wann dass die nächste Krise ja immer schon Anmarsch ist. Und hier ist nun passiert, dass sozusagen eine Metakrise passiert. Eine Metakrise ist, die zuerst alle anderen Krisen, die es sonst so gibt, stillstellt und gleichzeitig dafür sorgt, dass sie damit zugleich alle, weil die ja nicht einfach dadurch, dass sie stillgestellt sind, abgeschafft sind, gleichzeitig bearbeitet werden müssen. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Politiker können eigentlich nur von einer Hupe zur anderen rennen, auf den Knopf drücken und auf Not ausstellen, ne, wie man das so aus der Fabrik kennt. Da weiß man eine Not aus, wenn irgendwas schiefläuft, Not ausdrücken und dann ist vorbei. Sie rennen sozusagen von einem Terminal zum nächsten, drücken auf die Knöpfe Not aus und plötzlich sind alle Knöpfe gleichzeitig an. Und jetzt stehen sie da. Und das ist darüber hatte ich schon vor einiger Zeit mal nachgedacht, dass eine Situation, wo so eine Art Burnout passiert. Also das heißt Burnout, eine Überstressung des politischen Systems, wenn sie sozusagen alle Krisen nicht mehr nacheinander, sondern alle gleichzeitig behandeln müssen. Und das hängt damit zusammen, dass genau diese Verfahren selbst vermachtet sind. Und diejenigen, die dann sozusagen dafür aktiviert werden, diese Verfahren durchzuführen, also die jeweiligen Menschen, die dazu motiviert werden, die sind dagegen gar nicht mehr skeptisch. Und wir können auch nichts dagegen machen. Also wir können da nur zugucken, weil wir ja auch auf unsere eigene Weise daran beteiligt sind, beispielsweise indem wir diese Parteien ja nun auch wählen. beispielsweise, oder indem wir das auch noch kritisieren und zu glauben, das sei irgendwie von Bedeutung oder von Nutzen, ist es aber nicht, weil es sehr egal ist, wie wir das kritisieren, ob wir das kritisieren und wie wir das kritisieren, weil sie ja doch nur von einer Alarmsignal zum nächsten rennen. Und weil das nun so ist und weil niemand das ändern kann und niemand das stoppen kann, muss es irgendwann noch Krisen geben, die das Ganze in die Erschöpfung treiben. Und dann passiert eben das, dann dazu zu sagen, was könnte man ja daraus lernen und dann eben nicht, wie es besser geht. Nein, genau, denn das wie hieße ja es nur weiter zu betreiben, dieses korrupte Spiel, nicht wie es besser geht, nicht wie es richtig geht, nicht wie es vernünftig geht, sondern erstmal sozusagen die Standardantwort zu geben. Bei mir heißt die Standardantwort erstmal, wenn etwas passiert ist, einerseits kann ich darüber etwas sehr wissen, aber ich weiß eben nicht alles. Und dann heißt die Standardantwort erstmal, keine Ahnung, weil ich eine Möglichkeit beisteuern kann, dazu die Dinge zu beurteilen, aber ein anderer auch. Und das heißt, rechne mit den Möglichkeiten und das wäre eine andere Art von Management, wie der Schwätzer es erläutert.
Immer denken mit den Möglichkeiten, die scheinbar ausgeschlossen sind, aber als Möglichkeiten, gerade als Möglichkeiten, immer weiter existieren. Das heißt, Sie werden prinzipiell im Hinblick auf die Fähigkeit zu entscheiden, immer gezwungen, mit all den Möglichkeiten, die sie nicht wählen, trotzdem zu rechnen. Und das ist das Bedeutende. Ein Historiker als Politiker, ein wirklicher Prophet, ein Prognostiker, weiß, welchen Einfluss die nicht gewählten Möglichkeiten haben. Denk an die DDR. Die DDR-Führung hat nie daran geglaubt, dass dieses System untergehen kann. Ochs und Esel halten den Lauf des Sozialismus nicht auf. Das waren aber die Ochs und Esel, die das geglaubt haben. Hätten sie damit gerechnet, dann hätten sie sich auf völlig andere Weise verhalten, hätten ein völlig anderes Entscheidungsverhalten an den Tag gelegt, hätten ihre Bevölkerung mitgenommen bei den Entscheidungen, die anstanden und das Desaster wäre erspart geblieben.
Genau. Und was ist dann im Westen passiert? Im Westen hat man sozusagen genau diesen Verdruss fortgesetzt, indem man nämlich eine Art Sieg gefeiert hat, einen Sieg über den Kommunismus, einen Sieg über diese Bedrohung. Man hat nur einen Sieg gefeiert und glaubte sich auf der richtigen Seite der Welt und auf der richtigen Seite der Wahrheit. Und hat praktisch genau diese Eseleien sich selber auch angeeignet. Diese Eseleien, wir brauchen nichts draus zu lernen, wir sind die Gewinner. Und auch das ist ein fataler Mechanismus, dass man nämlich meint, es sei jetzt wieder alles klar und jetzt heißt es weitermachen wie bisher. Und das führt dann natürlich dazu, dass man aus der Geschichte eben nichts lernen kann.
Empirisch ist es so, dass nach allen Katastrophen sich nichts geändert hat. Es wurde nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs die UNO und die UNESCO eingerichtet. Hat sie was bewirkt? Nein. Gab es weniger Kriege? Nein, im Gegenteil. Es gab latent über die Zeit jeweils 40 Kriege, die in der Welt stattgefunden haben. Hat man aus der Bankenkrise 2008, 2009 irgendwas gelernt? Nein. 2010 ging die Spekulationswelle, das Hasardeurspiel der Banken in noch viel extremerer Weise weiter, als es zum Katastrophe von 2008 geführt hat. Es ist immer in der Weltgeschichte so. Man hat aus der Geschichte niemals gelernt, außer in den Fällen, in denen man durch die Beschneidung des Machtwahnsinns bei Bankern oder Adolf Hitler oder Stalin oder was immer, durch die Beschneidung des Machtwahnsinns eine bestimmte Zeit Ruhe hatte vor den Irrtümern, die immer aus Allmachtswahnsinn entstehen. Die Katastrophe ist nichts anderes als eine zeitweise Stillstellung der Allmachtsfantasien von Bankern, von Diktatoren, von Popen, von Religionsstiftern und Begründern irgendwelcher Weltanschauungen. Mehr kommt nicht heraus.
Was wir an der Corona-Krise gerade sehr gut sehen können, ist, wie diese Betäubungspraxis der Politik selber betäubt wird. Kurzzeitig, so ungefähr erläutert ist der Schwätzer, nie habe ich Politiker so offenkundig ratlos gesehen, so wenig davon von dem überzeugt, was sie vertreten müssen. Nicht, dass ich zuvor je geglaubt hätte, dass sie nicht auch ratlos waren, ratlos und hilflos und so, aber noch nie sozusagen ist es den Politikern selber schwerer gefallen, das zu vertuschen. Sie müssen jetzt sozusagen da zeigen oder sozusagen unverhüllt zeigen, dass sie sozusagen völlig überrascht sind von etwas, das sie aufgrund sozusagen ihrer Politik der Alternativlosigkeit selbst herbeigezaubert haben. Aber, und das ist das eigentlich Tragische an der ganzen Geschichte, sie können das nicht selbst nicht zugeben. Also man sieht es ganz offensichtlich, aber zugeben dürfen sie es nicht. Das ist sozusagen ideologisch ihnen streng untersagt, was eben damit zusammenhängt, dass sie ja der Beobachtung unterliegen, oder ich würde mal so sagen, um einen etwas unpassenden Vergleich zu wählen, der ist ja unpassend, aber vielleicht versteht ihr, worauf ich hinaus will, denn sozusagen der Feind hört mit, also es ist natürlich nicht der Feind, nämlich die Bevölkerung, also und die hat selber ja sozusagen keine Ohren, die Bevölkerung, sondern es sind die Massenmedien. Die hören mit, das ist nicht der Feind, nein, aber das ist eben doch eine Beobachtungsinstanz, die sie sehr stark eingrenzt. Ich erinnere mich an ein Bild, das gezeigt worden ist vor letzte Woche oder so, eine Pressekonferenz, glaube ich, ist es gewesen, der Republik Österreich, da stand dieser Sebastian Kurz mit ein paar anderen vor der Presse und haben Auskunft gegeben über ihre Corona-Politik, und sie standen dort mit Mundschutz, sie standen dort mit Seitenwänden, und einer hatte geschrieben, das beste Kraftwerkkonzert seit langer. Also sie standen dort an so Stehpulten, ne, abgeschirmt, also ne, völlig gesicherten Social Distancing-Bedingungen. Und es ist natürlich klar, warum sie das tun müssen. Das müssen die nicht tun, weil die selbst davon überzeugt sind, dass das wirksame Methoden der Vermeidung von Infektionen ist, sondern einfach nur, weil die Presse das ablichtet. Und weil sie weiß, dass die Presse das kommentiert, wie sie will. Und dass sie aus diesem Grunde nicht darauf verzichten können, solche höchst übertriebenen Maßnahmen zur Schau zu stellen. Das ist eine reine Zurschaustellung. Das ist eine reine Zurschaustellung, die sie machen müssen, um sich nicht selbst sagen lassen zu müssen, sie würden sozusagen dann nachlässig sein in Bezug auf Dinge, die sie selbst für richtig halten. Aber sobald die Kameras natürlich aus sind und sobald die Mikrofone aus sind, können auch Politiker kann man mit Politikern sehr wohl vernünftig reden. Ich habe das mal erlebt. Ich habe mal vor vielen Jahren mal einen SPD-Bundestagsabgeordneten kennengelernt, hier im Landkreis, im Wahlkreis. Was heißt kennengelernt? Hatte mal die Gelegenheit, tatsächlich unter vier Augen mit dem zu sprechen. Also tatsächlich ohne, mit Abwesenheit. Unter Abwesenheit von Journalisten und Mikrofonen und Kameras. Und ich war doch erstaunt, wie klug der war. Ich dachte mal, aha, guck mal, wie einsichtig der war. Ja klar, und dann habe ich verstanden, ja klar, eigentlich müssen die ja, die können, so doof können sie ja eigentlich gar nicht sein. Aber sobald die Kameras angehen, sobald also, wie ich das vorhin genannt habe, der Feind mithört, das ist, ist das alles ausgeschaltet. Ist die ganze Vernunft, ist die ausgeschaltet, weil die Beobachtung eben, also die das Verhalten auf die Kamera hin oder auf die Mikrofone hin und auf die Tatsache hin, dass das kommentiert wird und dass auch den Journalisten nichts entgeht und dass sie auch wirklich alles kommentieren, von der Farbe der Krawatte über die Wahl der Krawattennadel bis hin dazu, ob die Hände manikürt sind und alles Mögliche. Und dann kann man natürlich vorstellen, dass die Politiker unter diesen Bedingungen zu jeder Albernheit bereit sind. Und das kommt eben hinzu, und das ist der nächste Ausschnitt, den ich noch kommentieren möchte, ist, dass ja nicht nur die Politiker in sozusagen so ein Verwirrspiel oder in, naja, wie durchaus sagen kann, in ein sündhaftes Spiel, wenn man das mal mit theologischen Worten ausdrücken möchte, verwickelt sind, sondern auch diese Kommentatoren selbst. Und dazu gehören ja nicht nur die Journalisten, sondern auch so Trendforscher, so Zukunftsforscher, die dann auch ja eine Position auf dem Markt haben und die dann auch ein eigenes Interesse oder ein eigenes Motiv mitbringen. Das kennt man unter der Redeweise, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Natürlich, alle sind sozusagen, die ganzen sozialen Systeme sozusagen operieren entlang ihrer Selbstreferenz. Und das bedeutet, egal was auch immer passiert, jeder guckt irgendwie, wie er selber damit zurechtkommt, gilt auch für diejenigen, die nun meinen, eine solche Krise sei ein guter Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Der Schwätzer beschreibt das auf folgende Weise.
Jetzt zu sagen, es wird sich ändern, ist nichts anderes als Augenwischerei für heute. Die Leute sagen, ja, ihr braucht euch ja gar nicht aufzuregen, dass wir keine Fürsorge getrieben haben. Ihr braucht ja gar nicht aufzuregen darüber, dass wir alles falsch gemacht haben, weil wir in unserem Machtwahnsinn glaubten, uns das passiert so etwas nicht. Das geht bei den dummen Chinesen vielleicht, aber bei uns doch nicht. Das wird alles weggewischt, indem man sagt, aber jetzt ändert sich dafür auch alles. Es ist reine Ideologie, es ist Augenwischerei, es ist Volksverdummung vom höchsten Grade. Alle, die jetzt sagen, die Lehre daraus wird der Optimismus der Zukunft sein, sind Volksverdummer, die ihr Süppchen kochen auf der Art und Weise, wie ihre eigene Verantwortlichkeit durch das Gerede von der zukünftigen Lehre besser werden entstanden sind. Das ist der Sündenstolz von früher. Das heißt, die Leute haben kräftig herumgevögelt, sind durch die Welt gegangen, Verbrechen begangen, in der Gewissheit, wenn sie nach Hause kommen, empfängt sie der Vater, der verlorene Sohn ist in höheren Ehren als der, der redlich seine Arbeit geleistet hat, denn es ist ja besser zu vergeben, die großen Sünden, denn dann ändert sich ja endlich was.
Ja, Sündenstolz, ein schöner Ausdruck. Worauf hier angespielt ist, ist etwas, dass man auch feststellen konnte, nach dieser Bankenkrise 2008, und zwar das Phänomen des Moral Hazard. Moral Hazard kennt man, da ist nur, was hier gemeint ist, ist sozusagen eine andere Variante. Die gewöhnliche Variante des Moral Hazard ist die Devise, rette sich wer kann, oder den Letzten beißen die Hunde. Also das heißt, wenn sozusagen, wenn man Geschäfte betätigt, von denen man weiß, dass sie man weiß, dass sie irgendwie faul sind oder dass sie schief gehen können, dann muss man eigentlich nur danach fragen, vorher danach fragen, wem kann man hinterher den Schaden in die Schuhe schieben? Und wenn dann passiert, was man voraussehen kann, dann springen sie sozusagen nur noch von dem sinkenden Schiff ab und werfen sozusagen den Schrott, den Müll und den ganzen Schaden anderen vor die Füße. Moral Hazard, bei der Bankenkrise war es dann eben so, dass dann die Banken gesagt haben, wir können den Staat erpressen, wir schmeißen einfach dem Staat sozusagen diese ganzen wertlosen und die sogenannten toxischen wertlosen Papiere vor die Füße, weil nämlich der Staat es sich nicht leisten kann, sozusagen diesen Rettungsschirm nicht zu aufzuspannen, denn dann geht er selbst mit unter. Rette sich, wer kann. Und worauf der Schwätzer hier mit dem Begriff Sündenstolz anspielt, ist sozusagen die umgekehrte Variante, also nicht sozusagen das verantwortungslose Spiel gegenüber der Vergangenheit, also was zurücklegend passiert, sondern gegenüber der Zukunft. Denn Moral Hazard funktioniert auch nach dem Prinzip, der frühe Vogel fängt den Wurm. Nachdem man also nun erkannt hat, so ungefähr könnte man das interpretieren, nachdem man nun erkannt hat, dass viele Dinge schiefgelaufen sind, kommt nicht etwa sozusagen die Bereitschaft zustande, sozusagen darüber nochmal nachzudenken, sondern man fängt sozusagen mit der Propagandamaschine von vorne an. Man verbreitet Optimismus. Alles wird besser, alles wird besser, heißt es. Das ist genau so eine Reaktion darauf, weil ja Krisen auch ja irgendwann zu Ende gehen, das weiß man ja. Und dann könnte es ja sein, dass neue Märkte entstehen, dass neue Verbindlichkeiten entstehen, dass neue Chancen entstehen. Und darauf bereitet sich sozusagen darauf bereiten sich diese Trendforscher dann immer vor. Ne? Sie suchen sozusagen, ähnlich wie ein Angler ja auch immer irgendetwas fängt, so suchen sie sozusagen auch nach Leuten, die es fangen, die sozusagen auf diesen Zug aufspringen. Deshalb fangen sie an, zu Optimismus zu verbreiten, nach der Devise, der frühe Vogel fängt den Wurm, wer zuerst kommt, malt zuerst. Denn wenn ich es nicht tue, tut es ein anderer. Und so kommt genau dieses Phänomen zustande, was der Schwätzer hier, also was ich Moral Hazard nenne, oder der Schwätzer eben Sündenstolz. Ne? Ein schöner Ausdruck, Sündenstolz. Was eben auch wiederum heißt, sozusagen die Falle, in die man eigentlich verstrickt ist, das sündhafte Geschehen, wie man früher in der Theologie gesagt hatte, sozusagen die Einsicht darin zu verweigern, was eben auch geht, weil es eben soziale Systeme gibt, die mitmachen. Und auch dieses Verhalten ist sehr daran orientiert, dass man damit rechnen kann, dass sozusagen das Sündengeschehen sich auch großer Beliebtheit erfreut und deshalb auch weitergehen kann. Ja, und deshalb können dann irgendwelche Trendforscher, Zukunftsforscher, irgendwelche Marketing-Heinis, irgendwelche Verkaufsspezialisten, die können dann genau so etwas verbreiten, weil sie mit einer relativen Wahrscheinlichkeit hoffen können, dass sie Leute finden, die mitmachen. Und wenn ich in Bezug auf diese Krise, macht nichts, denn es gibt ja genügend Krisen und man weiß genau, dass diese ganzen Krisen ja auch wieder auf die Bildschirme kommen. Also geht man damit weiter. Geht es dann auf diese Weise weiter. Also tatsächlich, worauf der Schwätzer eigentlich reden will, ist das, was uns sozusagen in unserer angeblich so aufgeklärten Welt so ein bisschen verloren gegangen ist, nämlich genau das, was man in der alten Zeit sehr gut kannte, nämlich Hybris. Das ist das sündhafte Menschengeschehen, das nämlich Überheblichkeit zeigt. Man meint also, man habe die Dinge im Griff, man habe die Dinge durchschaut, man habe große Versprechen gemacht, man habe große Dinge in Aussicht gestellt. Und in unserem Fall sind das ja ganz große Versprechungen, die sich knüpfen an Menschenwohl und Menschensorge, an Gerechtigkeit, an Wahrheit, an moralische Verlässlichkeit, an Integrität. Es wird also es vor allen Dingen an Menschenrechten und was alles versprochen wird an Werte irgendwelcher Art. Es wird versprochen und versprochen und versprochen und jetzt auf einmal kommt so ein Virus und jetzt weiß man ganz viele Dinge nicht und jetzt müssen sie alle diese Versprechen, die sie immer machen, die müssen sie jetzt erstmal für gescheitert erklären, weil sie jetzt sagen müssen, wir wollen Schaden abwenden und jetzt irgendwie müssen sie sozusagen sich den Hinweis gefallen lassen, dass mit dem Versuch, da einen Schaden abzuwenden, an anderer Stelle ein noch viel größerer Schaden entsteht oder entstehen könnte. Tja, und jetzt sitzen sie in der Falle und jetzt müssen sie den Ethikrat aufrufen. Jetzt müssen also Ethikexperten kommen, die jetzt sagen, was hier denn hier die ethisch richtige oder zutreffende Auffassung ist, weil die wissen es angeblich nun wieder genau, die Ethiker. Ja, ist ja klar, sie müssen jetzt sozusagen dieses kindliche Spiel fortsetzen, Ethik. Ne? Auf so eine Idee, dass vielleicht Gesundheitsschutz zwar eine wichtige Sache ist, aber dass es vielleicht mit Polizeimethoden nicht durchsetzbar ist, weil Gesundheit und Gewalt, also Polizeigewalt meine ich hier, sie vielleicht miteinander unverträglich sind, darüber können sie nicht nachdenken. Das ist zu spät und stattdessen rufen sie den Ethikrat beisammen und die lassen nun verkünden, wir müssen jetzt zusammenhalten. Ne? Das heißt so viel wie, also dieser Aufruf, wir müssen jetzt zusammenhalten, das ist eigentlich eine reine Rücksichtslosigkeit. Dieser Aufruf will ja nur sagen, achtet nicht so sehr auf die Gebrechlichkeit der Worte, die Politiker jetzt sprechen müssen, kritisiert das nicht so sehr, weil das ist alles sehr gebrechlich, das ist alles nicht haltbar, aber wir müssen jetzt zusammenhalten, um den Politikern nun bei ihrer Ratlosigkeit zu helfen. Und das wäre ganz schlecht, denn tatsächlich nie waren die Politiker so offensichtlich ratlos, wie sie es jetzt sind. Und eigentlich wird es langsam dringend, dass sie das zugeben können, dass sie es sind, ratlos, und dass sie eigentlich nicht weiter wissen. Denn erst dann könnte tatsächlich man etwas lernen aus der ganzen Geschichte. Denn das Zugeben des Scheiterns ist eben nicht die Verdrossenheit führt nicht in die Hilflosigkeit, sondern das führt im Gegenteil dazu, dass den Horizont, dass sich Horizonte öffnen. Erklärt der Schwätzer, indem er sagt, Aufklärung ist eigentlich immer mit Enttäuschung verbunden. Erst wenn Enttäuschung sich breit macht, erst dann kann Aufklärung funktionieren, weil nämlich mit der Enttäuschung eine Versachlichung möglich ist und damit ein Zugeständnis an Dinge, die man schlechterdings zugeben kann. Das ist der vorletzte Ausschnitt, da hört es sich folgendermaßen an.
Wenn wir sagen, aufklären müssen wir Leute, die Vorurteile haben, wie zum Beispiel gegen Fremde. Aufklärung müssen wir Leute, die Vorurteile gegen Migration haben. Aufklärung über Leute, die einen falschen Begriff von Nationalismus haben und so weiter. Dann heißt das, wir müssen sie von ihrer Täuschung durch diesen falschen Begriff von Fremden, falschen Begriff von Migration, Nation befreien. Wenn man jemanden von der Täuschung befreien will, dann kann man ihn nur enttäuschen. Also ist alle vernünftige Aufklärung seit Mitte des 18. Jahrhunderts eine große Kette der Enttäuschung.
Das ist, wie ich finde, eine hübsche Interpretation dessen, was man den abendländischen Rationalismus nennen könnte. Der Rationalismus ist also weniger, so würde ich eben das auffassen, was der Schwätzer sagt. Das ist also weniger ein, Rationalismus richtet sich eigentlich weniger auf die Kontrolle von Begründungszusammenhängen oder von Rechtfertigung für Handlungen oder die Einrichtung von irgendwelchen Kontrollverfahren, von Methoden oder so. So kann man sicher Rationalität auch auffassen. Hier würde ich Rationalität auffassen als das Verkraften oder das Fertigwerden mit Enttäuschungen. Tatsächlich, wenn man das so sieht, dann kann man sehr wohl sagen, hat Kunst, hat Wissenschaft, in anderen Bereichen findet man das sicher auch in der Musik, die haben Enttäuschungen produziert, indem sie nämlich gesagt haben, schaut mal, ob das nun sich auf die Harmonielehre bezieht oder ob sich das auf die visuelle Wahrnehmung bezieht, auf das Spielen mit optischen Täuschungen, wie das Künstler oder Forscher machen. All das dient sozusagen dem Verkraften mit Dingen, die sozusagen die man unter anderen Umständen auch nur schwer verkraften kann. Also Aufklärung funktioniert immer dann, wenn so eine Art Zivilisationsstolz sich sozusagen als unhaltbar erweist. Und das ist ja nicht nur ein Zivilisationsstolz im Ganzen, sondern es sind ja, wenn man das durchgeht, so verschiedene Dinge, auf die man so stolz sein kann. Wir kennen das, es gab einen Religionsstolz im 17. Jahrhundert, da war es, damit hat es ungefähr angefangen, so möchte ich das vermuten. Ein Religionsstolz beziehungsweise ein Bekenntnisstolz. Resultiert aus der alten Herrschaftsweise, also die Lutheraner, die Calvinisten, die Katholiken, alle meinten sozusagen, die Wahrheit Gottes nur für sich gepachtet zu haben. Damit haben sie sich gegenseitig geschwächt und gegenseitig geängstigt. Bis man sozusagen das erkannte, dass man so nicht weiterkommt. Dann kam es zur Enttäuschung, ein Religionsstolz oder ein Bekenntnisstolz oder es gab dann einen Familienstolz, nicht wahr? Wie der gekränkt wird, das wird wunderschön bei Thomas Mann erzählt, bei den Buddenbrocks, wie eine Kaufmannsfamilie lernen muss, dass sie den Anschluss nicht findet an die Industrialisierung und wo sich dann so ein Familienstolz bricht. Das findet man auch bei Adligen natürlich, ne, die dann gesehen haben, dass die bürgerliche Welt sozusagen an ihnen vorbeizieht und sie sozusagen auf ihrem Adelsstolz sitzen geblieben sind und dann die Familien niedergegangen sind. Familienstolz. Was dann natürlich passiert ist, es gab dann im 19. Jahrhundert, hat man dann versucht mit relativ unwirksamen Maßnahmen so etwas wie einen Klassenstolz herzustellen. Klassenstolz, nicht wahr? Die während der Industrialisierung in der kommunistischen Partei einen Klassenstolz. Das hat nicht geklappt und darauf reagierte man dann mit einem Rassenstolz, nicht wahr? Das kennen wir auch. Also man kann sich angeblich etwas darauf einbilden, irgendeiner imaginären Rasse zugehörig zu sein. Was dann natürlich passiert ist, ist der Nationalstolz, den es bis heute noch gibt und wo man gar nicht mehr weiß, was das alles noch soll. Aber all diese ganzen Fiktionen, ja, die werden eben regelmäßig zertrümmert und enttäuscht. Und erst wenn es gelingt, kommt es zur Aufklärung. Es gibt übrigens, das ist ja immer dann, was man auch sehen kann, immer dann, wenn solche Fiktionen scheitern, ganz schnell eben auch versuche, neue Fiktionen hervorzubringen. Was ich zum Beispiel identifizieren würde, darüber hat man so noch nicht gesprochen, habe ich jedenfalls noch nicht gefunden, ist so etwas wie ein Sexualstolz. Also inzwischen gibt es irgendwelche Leute, die bilden sich ganz viel darauf ein, dass sie weder Männer noch Frauen sind. Als wenn das irgendwie wichtig wäre, ne? Ein Sexualstolz oder ein Geschlechterstolz, habe ich jetzt gelesen. Also habe ich neulich mal gelesen, da gab es irgendeinen jungen Mann, der nicht als junger Mann angesprochen werden wollte und der sich eine Lebensaufgabe daraus machte, allen Menschen beizubringen, dass er weder Mann noch Frau ist. Und Wert darauf legte, also respektvoll behandelt zu werden durch eine Ansprache, die natürlich niemand erbringen kann, weil niemand weiß, wie man ihn ansprechen sollte. Also solche Stolzfiktionen, die werden dann eben enttäuscht und wenn das dann passiert, dann kann Aufklärung passieren, aber leider passiert ganz schnell auch, dass ganz neue, ganz andere Fiktionen dann zustande kommen. Ja, und zum Schluss möchte ich noch etwas sagen, das finde ich auch interessant, das war mit ein Grund, weshalb mir dieses Interview von dem Schwätzer aufgefallen war, weil er nämlich tatsächlich, und ich weiß nicht, das ist bestimmt kein Zufall, aber natürlich hängt es auch nicht damit zusammen, dass der Schwätzer sich für das interessiert, was ich sage und schreibe. Trotzdem aber hat er im Anschluss daran tatsächlich auf etwas aufmerksam gemacht, dass ich so oder so ähnlich auch formulieren könnte oder würde und wollte. Nämlich, dass es nicht darauf ankommt, sich Enttäuschungen zu widersetzen, indem man sich einen neuen Stolz angewöhnt, sondern im Gegenteil, also indem man sehr wohl sich sozusagen davon verführen lässt, sich auf solche Enttäuschungen einzulassen. Und deshalb hat er genau darauf bestanden, dass man eben nicht so etwas abwehren müsse, sondern eben so etwas sehr wohl erwarten kann. Er hat das auf folgende Weise ausgedrückt.
Ich habe einen Vorschlag für den Papst gemacht. Der Papst wollte das Glaubensbekenntnis ändern, indem er steht und führe uns nicht in Versuchung, lieber Gott, hüte uns vor der Versuchung. Nein, der Spruch muss heißen und führe uns in Versuchung, damit wir uns in der Versuchung bewähren können. Das ist der Sinn von Versuchung.
Genau. Ne? Ich würde das dann Seduktion nennen. Die Verführung. Die Versuchung, die Verführung. Ne? Das ist die andere Seite dessen, was man die Struktur der Rationalität nennen könnte. Rationalität ist eben so eben der Versuch, sozusagen diese abzuwehren oder sich davon so irgendwie zu distanzieren oder sich dagegen zu immunisieren. Gleich so, als ginge einen das alles gar nichts an. Oder als sei man darüber erhaben und die Tatsachen sind genau andere. Weshalb man dann so, ja, genauso trotzig sagen kann, ja, nee, dann lass es doch mal versuchen, ne, mal sehen, was sich dann als haltbar erweist und was nicht. Genau mit diesem Verhältnis von Persuasion und Seduktion hatte ich beim vorletzten Mal meine Staffel zur Befruchtungsökonomie abgebrochen. Aber ich habe das nicht abgebrochen, weil ich sozusagen nicht mehr damit zurechtkam, sondern weil ich auch mit diesem Interview nun gesehen habe, dass man vielleicht nochmal mit einer anderen Betrachtungsweise oder unter einer anderen Überschrift oder mit einer anderen Titelwahl für eine Staffel die gleichen Betrachtungen nochmal von vorne beginnen kann. Und genau das ist hier mit diesem hübschen Interview gelungen, das ich für meine Zwecke nutze. Der Schwätzer macht uns also den Vorschlag, also diese Tatsachen des Lebens nicht einfach darauf so widerspenstig zu reagieren, sondern eben mit Erwartung, also mit Erwartung und das heißt dann eben, naja, so auch Geduldsspiele mal zu betreiben. Wie lange hält man das eigentlich aus? All diesen ganzen Quatsch, all diesen ganzen Irrsinn, also all die Tatsachen des wirklichen Lebens, mit denen wir in der Regel wenig anfangen können. Na gut, also ich will das dabei belassen und ich will dann nochmal in der im dritten Teil der Staffel Information Disasters darauf zu sprechen kommen, warum ich eigentlich glaube, dass diese Art von Information Disasters tatsächlich etwas anderes darstellen, also eine andere Art von Krise ist, als die wir bislang kennen. Ja, dass man sozusagen eine andere Art von Prognose betreibt, nämlich ungefähr so nach dem Muster, wie uns der Schwätzer das empfohlen hat. So viel erstmal, bis zum nächsten Mal.